Herzlich willkommen zu Folge 139 des Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gillend und ich freue mich, dass du als naturverliebte Person den Weg zu diesem Podcast gefunden hast. Es geht seit einiger Zeit um Insekten hier im Podcast und das liegt daran, dass am 1. Oktober der Gruppendurchlauf von meinem Insektenkurs Wilde Winzlinge startet. Und da habe ich im Vorfeld halt mehr Informationen zu Insekten zur Verfügung gestellt und das wird in dieser Folge auch wieder passieren. Ich habe einen Gast in dieser Folge, das ist Silke aus dem Naturliebe-Club. Und Silke ist eine Verfechterin des naturnahen Gärtnerns aus der Liebe für die kleinen Leute heraus. Die kleinen Leute, das ist Silkes Begriff für all die wunderbaren Lebewesen, die wir häufig übersehen. Und da gehören natürlich Insekten an erster Stelle dazu, aber eben auch Mäuse und dann auch Igel und so. Und ich habe Silke zu diesem Gespräch eingeladen, weil es da Dinge gibt beim insektenfreundlichen Gärtnern, die ich manchmal schwer zu durchschauen finde. Und weil ich finde, dass Silke eine sehr, sehr gute Art hat, über all die Sachen ruhig zu reden und Informationen so vermittelt, dass man ihr sehr gut zuhören kann. Wir haben uns unterhalten darüber, wie so ein insektenfreundlicher Garten eigentlich aussieht, wie viel Arbeit das bedeutet, was schwer am insektenfreundlichen Gärtnern manchmal ist, welche Pflanzen für Insekten wirklich gut sind und wie man herausfinden kann, welche das sind, also welche Quellen und Portale man dafür benutzen kann. All das erfährst du in dieser Folge. Und Silke erzählt von verschiedenen Projekten, die sie im Garten schon durchgeführt hat, unter anderem davon, wie sie einen Teich ausgehoben hat. Besonders gut hat mir gefallen, dass Silke in Bildern spricht und dass ich mich sehr gut in ihren Garten reindenken konnte und dass sie betont, dass so ein Garten tatsächlich auch das Zuhause für die kleinen Leute sein kann, für Insekten und andere Tiere und dass wir quasi in sicherer Entfernung, so dass sie sich wohlfühlen, sie beobachten können. Das ist das Geschenk für uns und gleichzeitig auch das Geschenk für die Insekten. Viel Spaß beim Gespräch mit Silke. Silke, du bist ja bei uns in der Gruppe im Naturliebe-Club eine, die häufig Fotos von ihrem Garten teilt. Und dein Garten ist so beschaffen, dass du da häufig Insekten sehen kannst. Magst du mal erzählen, was für einen Garten du eigentlich hast?
Also ich habe einen Garten, der im Moment im Umbau ist, nämlich von einem, sagen wir, Ziergarten mit relativ vielen fremden Pflanzen in einen Naturgarten mit vielen einheimischen Pflanzen. Und der verändert sich gerade immer mehr und ich finde das sehr schön, weil man sieht nicht nur, wie Pflanzen neu gedeihen, die man vielleicht vorher als Unkraut bezeichnet, sondern wer einzieht in diesen Garten. Also viele Insekten, die es vorher bei mir nicht gab, viele Schmetterlinge, Spinnen, verschiedene Schwebefliegen. Und also von Jahr zu Jahr wird es mehr. Und das ist halt jedes Jahr auch eine Entdeckung. Wer kommt? Welche Pflanze muss ich anbauen, damit das und jenes Tier bei mir heimisch wird. Ja, und deswegen ist es ein Garten auf dem Weg zu einem Naturgarten.
Und was du da gerade erzählst, welche Pflanzen muss ich anbauen, damit bestimmte Insekten kommen, woher weißt du das eigentlich? Ist das aus Beobachtung oder liest du da Bücher drüber?
Da möchte ich erst mal sagen, das Internet ist voll von Informationen über Naturgärten. Also ich nutze ganz gern Natura.db. Das ist eine Plattform, da kann man gut nach Pflanzen suchen, sich auch abspeichern, dass man die im Garten haben möchte. Die geben an, was die Wildform für Tiere anzieht und sowas, also ob Schnecken, Schmetterlinge, Bienen.
Ja, die ist gut.
Also das mag ich sehr. Und dann gibt es eigentlich, es gibt ziemlich viele Foren, die sich damit beschäftigen. Ja. Das Naturgartenforum ist ein sehr großes Forum, wo man sich austauschen kann. Auch die Seite davon, ich glaube, die würden sich freuen, wenn Leute einfach anfangen würden in ihrem Garten, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, was zu machen. Es gibt einen Haufen Leute, die einfach auch schon Erfahrungen mit Naturgärten haben und die einem dabei helfen und sagen, das kannst du so machen, das kannst du so machen, das ist das und das, das hast du schon. Man kann einfach Fotos posten und jemand anders schreibt dir runter, das ist eine einheimische Pflanze. Ganz toll, dass du die hast. Also man kriegt immer so ein bisschen Feedback. Und natürlich gehört Literatur, Recherche über Bücher, gehört für mich dazu. Also das Nachlesen, das sich vertraut machen damit. Ich finde, es ist immer wie so ein kleines Studium, weil es ist schon ganz schön viel, was man dann nachher weiß, ehrlich gesagt, auch wieder vergisst, aber sich erstmal damit vertraut macht, okay, die Pflanze gehört zu uns, die nicht, obwohl man das vielleicht immer dachte. Es ist eine kleine Reise und nicht vorbei. Also ich glaube, das macht man auch mehrere Jahre, ehe man da einen Naturgarten hat und dann auch das Wissen darüber gesammelt hat.
Ja, das glaube ich auch. Es hört sich so an mit dem Studium. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du hattest doch vorher einen Ziergarten.
Ja.
Und was ist dann passiert, dass du dachtest, nee, so geht das jetzt nicht weiter?
Ich glaube, das hat damit zu tun, was ich für eine Einstellung dazu habe, Lebewesen wahrzunehmen. Und dann eben den Wunsch verspürte, etwas in meinem Umfeld zu tun, was mit Naturschutz zu tun hat. Und man kann ganz viel mit Naturschutz machen, also viel Naturschutz machen auf dem eigenen Balkon, in einem Blumentopf oder eben auch in einem Garten. Das ist meine innere Einstellung, möchte ich sagen, Dinge nicht nur für mich selbst zu tun, sondern eben auch für andere. Und ich glaube, da war es dann der Naturgarten, der zu meinem Thema geworden ist, in meiner Freizeit hauptsächlich, und zu sehen, wie kann ich mit wenig viel erreichen. Und das gelingt, glaube ich, in solchen Garten gelingt das ganz gut. Das ist eine Haltung. Das ist eine Haltung anderen gegenüber, seiner Umwelt gegenüber, ein Verständnis aufzubauen oder zu entwickeln, dass die Dinge zusammenhängen und wenn ich das nicht mache, Dinge auch verloren gehen. Das ist vielleicht auch eine Verantwortung, die ich mir gegeben habe, in meiner kleinen Welt, um mich drumherum sowas zu machen. Das klingt ganz schön groß, ist es ja vielleicht auch. Also jeder Quadratmeter zählt, heißt es immer. Also jeder Quadratmeter in einem Garten oder in einem Bereich, wo man Lebensraum für Insekten, die bei uns heimisch sind, und keinen Lebensraum mehr finden, anzubauen.
Also ich finde auch, es hört sich groß an, aber es ist auch von vornherein klar, dass das gut und richtig ist. Also ich möchte mich gar nicht so wertend ausdrücken. Ich versuche es auch immer zu vermeiden, aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum in diesem Gespräch. Denn wir haben jetzt ja schon so die Gegenüberstellung aufgemacht zwischen Ziergarten und Naturgarten. Und du hast jetzt von einheimischen und nicht einheimischen Pflanzen gesprochen. Da möchte ich dich gleich nochmal fragen, ob du ein paar Beispiele geben kannst, aber könntest du damit vielleicht so als Zuhörende besser mitkommen? Könntest du mal beschreiben, wie dein Naturgarten aussieht? Vielleicht, wenn er fertig ist oder jetzt schon. Also wie kann man sich das vorstellen? Der ist doch sicher total unordentlich.
Wenn ich jetzt mal bei den Begriffen Ziergarten bleibe und Naturgarten, dann ist mein Garten natürlich total unordentlich. Man kann natürlich auch sagen, dass ein Naturgarten kann wie ein Ziergarten aussehen. Es kann sehr schön aufgebaut sein. Und die Pflanzen, die vielleicht in einem Naturgarten stehen können, auch total hübsch sein. Vielleicht habe ich da den falschen Begriff verwendet. Meiner war jedenfalls ein
Mich ja gerade ein
Ziergarten.
bisschen geärgert.
Ja, genau, habe ich gemerkt und hast mich da auch auf was gestoßen. Mein Ziergarten, ich habe den deshalb Ziergarten genannt, weil es gab sehr viele ordentlich gepflegte, gerade Beete. Wenig Unkraut und ja, jetzt ist es völlig anders. Es gibt unordentliche Ecken, die aber nur für jemanden unordentlich sind, der kein Verständnis dafür hat, was dann da passiert. Also eine unordentliche Ecke ist ein Laubhaufen. Also dass der nicht sofort weggefegt und entsorgt wird und in die Biotonne vielleicht. Nein, der darf da liegen bleiben. Und das ist ein Zuhause für Spinnen, für Igel, für kleine Tiere. Also ich mache das nicht weg. Es bleibt auch mal eine ganze Zeit da liegen. Und ich nehme auch kein Unkraut weg. Ich gucke immer, was ist es, was passiert. Unkraut ist für einen Naturgärtner sowieso so ein Begriff. Der, glaube ich, da gar nicht hingehört. Ja, also Unkraut ist natürlich, man muss gucken, dass man Pflanzen hat, die sich nicht gegenseitig behindern in der Entwicklung und im Wachstum. Und die kann man dann rausnehmen. Aber Unkraut, ja, manche bezeichnen Löwenzahn als Unkraut. Für mich ist es total wichtig, Löwenzahn im Garten zu haben, und ich würde ihn auch niemals entfernen, weil er für die Tierwelt eine wichtige Pflanze ist. Wenn ich reinkomme in meinen Garten, werde ich begrüßt von einem großen Baum. Es ist zugegeben ein Nussbaum, aber er spendet Schatten. Und unterhalb des Baumes habe ich verschiedene Schattenpflanzen zusammengestellt, die natürlich einen Lebensraum ergeben. Und wenn ich dann weiter nach hinten gehe, habe ich noch weitere Bäume drin. Und ich finde, das ist schon eine Besonderheit, Bäume zu haben. Ich kenne ganz viele Leute, die haben in ihren Gärten keine Bäume. Da ist es wichtig, grünen Rasen zu haben, eine Terrasse zu haben und, naja, nicht so viel Arbeit zu haben durch herabfallendes Laub oder sowas. Und ich freue mich eigentlich über meine Bäume und würde sie nie, nie abholzen. Dann gibt es eine Hecke. Die Hecke ist keine Hecke, die jetzt aus immer den gleichen Pflanzen, sondern es ist eine gemischte Hecke nebeneinander, und ein Saum ist drunter unter dieser Hecke, also so, dass ich Stufen von Lebensräumen habe. In der Hecke können Vögel nisten. Unten drunter gibt es, naja, verschiedene Kräuter, Blüten, die für die heimische Insektenwelt bei mir in meinem Gebiet wichtig sind. Also, und die habe ich extra angelegt. Das war eines meiner ersten Aktionen, glaube ich, diese Hecke anzulegen. Ja, ich glaube, die erste Hecke. Ja, die Hecke war das erste Projekt und ich fand das ganz toll. Und dann auch zu sehen, was sich durch diesen Saum oder durch die Blüten, die dann die Hecke hervorbringt, die Versteckmöglichkeiten, was sich da so entwickelt hat in der Ecke. Ich habe verschiedene Zonen. Ich lasse Totholz liegen im Garten. Also ich staple es auf zu kleinen Haufen für die Igel jetzt im Herbst oder sowas. Das mache ich alles. Ich räume nichts weg um diese Jahreszeit. Ich mache vielleicht manchmal ein bisschen Ordnung, aber ich räume, ich schmeiße es nicht weg.
Das heißt, für dich gibt es da eine richtig gute Ordnung. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt so Doldenblütler abgeblüht sind, dann lässt du die auch stehen, oder? Für die
Ja.
Insekten und die Vögel im Winter.
Ich lasse sie alle stehen, weil also alles, was dem Garten nützt, bleibt sowieso stehen. Und ich möchte ja, dass ich es im nächsten Jahr wieder habe. Und ich muss darauf achten, wann sämt sich etwas aus, wenn ich es im nächsten Jahr wieder habe. Wenn ich es davor nehme, dann habe ich es nicht mehr. Ja, wenn ich es davor rausnehme. Und dann ist es natürlich auch so, viele Pflanzen werden ja im Winter bewohnt. Stängel sind durchaus das Zuhause für das nächste Jahr. Also die Tiere verbringen dort im Grunde genommen den Winter. Und wenn ich das, wenn ich ihnen das nicht biete, dann sind sie weg im nächsten Jahr. Treffe ich sie nicht wieder. Und das finde ich halt schade. Also es gibt ja so im Oktober so, ja, Stängel abschneiden und in die Biotonne und alles ist fein und dann kann der Schnee auf den schönen grünen Rasen fallen. Das ist auch eine Form. Aber bei mir ist es eben nicht so. Es bleibt fast bis April, also bis die warmen Tage wieder kommen, bleibt es stehen. Das muss man noch aushalten.
Wie hältst du das aus und von welchen Seiten ist es manchmal schwer, das auszuhalten?
Also schwer ist es ganz einfach. Zum Garten lockt immer und man möchte was machen. Und man möchte neue Sachen reinbauen, ja, reinsetzen oder so. Neue Pflanzen reinsetzen. Und die ersten warmen Tage im März, die sind sehr verleitend, dann auch schon was zu tun und vielleicht doch schon einiges rauszunehmen. Und darin ist eine gewisse Gefahr. Man muss noch ein wenig warten, bis es wirklich warm wird, bis die Nächte nicht mehr kalt sind. Das ist so, was man eben beachten sollte, wenn man einen Naturgarten hat.
Weil dann
Weil,
die ganzen Puppen.
genau, man zerstört Lebensraum. Ja, also
Okay.
man nimmt es einfach weg. Man weiß ja nicht, wer da drinne ist. Du hast recht, in die ganzen Puppen, Schmetterlinge, die übernachtet haben, Käfer, alle möglichen Arten befinden sich da drin, Samenstände befinden sich da drin. Und das will man ja eigentlich nicht alles wegnehmen. Und deswegen muss man das aushalten. Und aushalten muss man auch, dass es so manchen Nachbarn gibt, der das vielleicht nicht schön findet, was man da tut. Und sagt, naja, du kennst mal Unkraut. Und wie sieht denn das aus? Und ja. Genau. Und ich glaube, wir sind auch mit einem Gartenbild aufgewachsen, die meisten von uns, wo alles irgendwie picobello ist. Und also ich zumindest auch. Und das muss man ablegen. Ja.
Wenn ich dir so zuhöre, was kam eigentlich zuerst? Die Liebe
Hallo?
für so ein bisschen Wildheit oder für die Insekten? Weil das ist so ganz eng verknüpft bei dir. Hast du den naturnahen Garten, damit du was für die Insekten tust oder auch damit du was für die Pflanzen tust, oder ist das für dich beides eins?
Das gehört zusammen. Das ist eine kurze Antwort. Das gehört zusammen. Also Liebe zu den Insekten. Ich glaube, ich habe. Vielleicht ist es sogar eine Angst. Vielleicht ist es gar nicht eine Liebe. Vielleicht ist es sogar eine Angst. Eine Angst davor, dass wir was verlieren. Also damit meine ich nicht mich, nicht nur mich, sondern uns alle, dass wir etwas verlieren durch Unachtsamkeit, weil wir in unseren Gärten nicht die nötige Aufmerksamkeit auf kleine Leute, wie ich sie so gerne nenne, legen und uns von, naja, von was treiben lassen, Schönheit, die uns irgendwie angepriesen wird durch Pflanzen, die wir im Baumarkt bekommen oder in irgendwelchen Katalogen und dadurch aber etwas verschenken, was eigentlich um uns ist. Ich kann das nicht trennen. Insektenwelt, Tierwelt. Wir reden ja nicht nur von Insekten, wir reden von einer kompletten Tierwelt im Garten, die bei den Pflanzen beginnt. Tiere, Pflanzen heißt das auch, ja. Also geht ja dann noch weiter. Also den Insekten folgen die Vögel, ja, wenn sie die Insekten fressen. Die gehören ja mit dazu.
Das ist ganz, ganz was Tolles, also dass man tatsächlich, wenn man sich da ein bisschen eingearbeitet hat, ja zu bestimmten Pflanzen gehen kann, um ganz bestimmte Schmetterlinge oder Käfer auch zu sehen, ne? Weil es ja diese Interaktion gibt zwischen Pflanzen, Insekten und
Genau.
später dann auch den Vögeln. Was ich total schön finde, wenn du Fotos zeigst von deinem Naturgarten oder wenn du darüber sprichst, dass du eben auch nicht unpersönlich dabei bleibst, sondern dass du wirklich dieses brüderliche oder geschwisterliche Du auch den ganzen Tieren gegenüber verwendest, wenn du sagst, es sind die kleinen Leute. Das ist
Ja.
eben eine persönliche Sache und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir aufhören zu denken, es geht jetzt nur um uns Menschen. Wir sind ja ganz eng verknüpft mit all den anderen, die auch wie kleine Leute halt sind.
Ja, genau. Richtig. Es
Ja.
ist natürlich auch eine Verniedlichung, ne? Also so ein Mistkäfer, der, wenn man mal genau hinguckt, also man muss die Schönheit da auch schon entdecken. Ne? Also das eine Spinne, das finde ich ja nicht in jeder eine Spinne schön. Ist für mich auch nicht. Also Spinnen sind so Geschöpfe. Naja, wenn ich sie entdecke, mache ich den, bleib mal da. Also das mache ich auch. Und für mich ist das dann so, die kleinen Leute, vielleicht kann ich da eher was mit anfangen. Warum magst du denn Insekten?
Das ist eine gute Frage. Also, ich habe da vor kurzem mal drüber nachgedacht und ich glaube, für mich sind Insekten einfach die häufigste Erinnerung daran, dass wir nicht alleine sind auf dem Planet und dass es eben auch viel naturverbundener und wilder geht. Deswegen nenne ich sie ja auch die wilden Winzlinge. Also,
Auch schön.
sie sind da. Und sie leben in ihrer Welt und von der Welt wissen wir so, so wenig.
So wenig. Ja.
Und die dann zu entdecken, also ich glaube, ganz am Anfang habe ich mich immer ganz gerne reinversetzt in ihre Dimension. Also weil sie sind ja so klein und da gibt es ja auch verschiedene Animationsfilme,
wenn so ein kleines Insekt dann durch die Gegend läuft. Und wir sind die großen Dobis irgendwie, habe ich immer das
Ja, klar.
Gefühl.
Genau. Ich glaube, das Insektenwissen, also Wissen über Insekten, ist im Grunde genommen wenigen Menschen vorbehalten, ja. Also die, die sich damit beschäftigen, die wissen das. Aber im Vergleich zur Masse von Leuten ist das wenig. Ich
Ja.
finde auch die Achtung, die man so vor Insekten hat, ja, also das ist, die sind schnell mal tot. Also, weil sie im Weg sind oder weil sie an der falschen Stelle sitzen und wird so eine Spinne, Fliege, mal eben draufgeschlagen. Warum eigentlich, ja?
Ja, das ist so wie mit dem Unkraut, ne? Ein Freund von mir während des Masterstudiums, der hat sich mit Unkraut im Garten befasst und einige von den Sachen, die Unkraut waren, waren Pflanzen, die sonst, die eigentlich schwer anwurzeln und die relativ selten sind. Und er hat dann mit der Definition gearbeitet, Unkraut ist alles, was da wächst, wo es nicht sein soll. Und dann ist es auch egal, ob es was Seltenes ist oder was Besonderes, ne? Also für bestimmte Arten von Gärtnern ist es so ein ganz enger Begriff. Aber ich habe bei dir so rausgehört, dass es ein bisschen was anderes ist. Du hast gesagt, eigentlich ist es gar kein Unkraut. Und trotzdem hast du schon ein paar Mal betont, ich denke, wir können da mal drauf zurückkommen, dass einheimische Pflanzen so wichtig sind. Und dann wären doch bestimmte nicht einheimische Pflanzen doch auch Unkraut, oder? Und warum sind einheimische Pflanzen so wichtig?
Na, die erste Frage, ja, also etwas, was nicht hierher gehört, nehme ich raus. Das stimmt. Etwas, von dem ich denke, das hat keinen Wert, also der Nektar oder die Pflanzen, die Blätter oder so, können von keinem Tier genutzt, sprich gefressen werden, nehme ich raus. Erst recht, wenn es zu viel wird. Manchmal ist es, gebe ich zu, manchmal ist es so, dass ich denke, ah, lass stehen. Ist nicht invasiv, bleibt da in der Ecke stehen, breitet sich nicht aus. An der Stelle darf es sein. Und die zweite Sache, die einheimischen Pflanzen sind eben deshalb so wichtig, das steckt schon in der Antwort von eben. Unsere Insekten, unsere Tierwelt ist darauf angewiesen, dass wir ihnen nicht nehmen oder eben geben, was sie fressen können. Und es nützt ihnen überhaupt nichts, wenn wir irgendwas aus der Türkei oder aus, weiß ich nicht, aus Südeuropa, was total Schönes, in die Gärten hier setzen. Sie können es nicht benutzen. Sie können den Nektar nicht verwerten. Sie fressen die Blätter nicht und so weiter. Und wenn ich ihnen eine Grundlage, also Nahrung bieten möchte, dann muss ich Wildpflanzen nehmen, im Grunde genommen. Wildpflanzen, also die, die bei uns in den jeweiligen Ursprungsgebieten, heimisch sind. Und deshalb ist das wichtig. Es gibt immer Pflanzen, die können von allen Tieren, also von Hummeln, Bienen, die sogenannten Generalisten, also die eine ziemlich große Auswahl haben, wo sie eben ihre Nektar finden. Die gibt es immer, aber es gibt eben Bienen und kleinere, also Wildbienen vor allem, die sind auf bestimmte Pflanzen angewiesen. Und diese Pflanzen sind die, die bei uns heimisch sind. Sonst vertreibe ich sie und ja, ich vertreibe sie einfach und nehme ihnen die Lebensgrundlage. Ich finde, es klingt total hart, ja. Man nimmt jemanden die Lebensgrundlage, der 2 Zentimeter ist. Aber es ist so. Ja.
Naja, vor allen Dingen das, was wir im Garten tun, das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn eigentlich nehmen ja nicht wir ihnen die Lebensgrundlage, also jetzt aktiv du und ich oder Naturgärtnerin oder Gärtnerinnen. Die Lebensgrundlage wird ja in ganz großem Maßstab von der Landwirtschaft und von der Raum- und Flächenplanung entzogen. Also in den letzten Jahrzehnten sind so viele Felder zusammengelegt worden, also Agrarflächen werden immer größer und größer. Das heißt, zwischen den Feldern verschwinden die Hecken, die noch Rückzugsorte waren. Die Streifen zwischen Feld und Weg werden immer kleiner, die Böschungen werden bereinigt. Das sind alles so Flurbereinigungsmaßnahmen, die den Insekten großflächig den Lebensraum nehmen. Und da reden wir ja noch gar nicht von irgendwelchen Mooren, die trockengelegt werden oder irgendwelchen Wäldern, die abgeholzt werden. Also das, was du machst und was wir machen können, Das ist wirklich sowas wie ein Hilfeschrei, weil wir können diese großen Bewegungen, also das ist ja übermächtig. Das passiert ja so oder so. Und deswegen ist es so wichtig, das zu machen, oder?
Deswegen sagte ich ja vorhin schon mal, jeder Quadratmeter zählt. Ja, also das ist das, was, und das kann eigentlich, kann wirklich jeder machen. Also das kann man auch in einer Wohnung machen, wenn man keinen Garten hat, aber vielleicht einen Blumentopf ins Fenster stellt mit einer bestimmten Bepflanzung oder sowas. Ja, das geht. Und natürlich, das, was auf den Äckern passiert, ist schwierig. Also auch Monokulturen zum Beispiel sind schwierig. Also Dünger ist eine Katastrophe, wenn man da mal guckt, dass eben zwischen den einzelnen Halmen auf einem Getreidefeld nichts mehr ist, was für Insekten wichtig ist, ob das nur am Rand ist, oder ja, im Maisfeld zum Beispiel
Ja,
eine
das
Pflanze,
ist
die
furchtbar.
wirklich, ja, als ich Kind war und wir sind in ein Maisfeld gerannt, gab es wenigstens irgendwie noch einen Untergrund, ja, so ein Grün irgendwie. Und ja, dass da was dazwischen gewachsen ist. Wenn ich heute durch ein Maisfeld gehe, entdecke ich das nicht mehr. Und das nimmt natürlich Lebensgrundlage. Wir alle müssen, können uns fragen, das ist ganz leicht. Denken wir doch einfach nur mal, wenn wir früher Auto gefahren sind. Wie viele Insekten sind leider an unserer Windschutzscheibe kleben geblieben? Wie viel sind es heute? Das ist etwas, was wir vielleicht alle feststellen. Ja. Und natürlich spielt die Landwirtschaft dort eine Rolle. Man darf sie nicht verteufeln, finde ich. Man muss da ins Gespräch kommen, man muss gucken, wie kriegt man das hin, wie kriegt man die Blühstreifen hin, wie kriegt man die Hecken wieder hin. Ich kann mal ein Beispiel nennen, ein Gespräch dafür war bei uns in der Region, ging es darum, dass die Bauern wieder Bäume pflanzen oder dass die, also an die Feldränder. Ja, und sagten, nee, ist kein Problem, können wir machen. Aber wir wünschen uns einen Abstand, wo wir mit unseren Erntemaschinen dazwischen durchfahren können. Also der landwirtschaftliche Weg gehörte der Gemeinde, das Feld dahinter den Bauern. Und nun ist es einfach ein Unterschied, wenn man die Bäume 18 Meter auseinander pflanzt, kommt die Erntemaschine durch, da wo sie hin muss. Und bei den vorherigen Abständen war das nicht so. Es war ein ganz einfaches Gespräch und ja, jetzt werden Bäume in anderen Abständen gepflanzt. Man kann sich natürlich fragen, was ist da los? Warum ist das über all die Jahre nicht passiert? Ja, und wenn es dann so einfach ist. Fand ich übrigens, ist eine schöne Idee. Also es sind gute Gespräche mit den Landwirten gewesen. Und es ist auch nicht so, dass die Landwirte, man muss mal aufpassen, die sind ja auch nicht per se jetzt insektenfeindlich oder so. Die wissen das auch, ja. Also man muss offen sein für Gespräche mit, ja, mit allen, die irgendwie damit zu tun haben. Sonst schiebst du die einen in die böse Richtung und die anderen, die dann die Wildpflanzen anbauen, sind die guten. Also das geht irgendwie auch nicht. Ja. Dann ist
Naja,
man.
du hast recht, es ist ja auch ich meine, wir befinden uns ja in einer Zeit eines großen Artensterbens, jetzt gerade eben in der Welt der Insekten. Deswegen merken wir es ja gar nicht so. Und das lädt natürlich so einen gewissen Moralismus ein, ja, dass man dann sagt, es sind die Guten, es sind die Bösen. Und genauso ist es ja manchmal scheinbar bei den Pflanzen selbst. Also die guten Pflanzen sind eben die wilden einheimischen Pflanzen und die bösen Pflanzen sind die Neophyten, die ja gar nicht hergehören. Neophyten übrigens pflanzen nach 1492, also auch gar nicht mehr so jung, aber Pflanzen, die nicht ursprünglich hierher gehören. Und da habe ich manchmal auch den Eindruck, wird auch sehr gehetzt. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen, das mich immer bewegt. Das ist der Schmetterlingsbaum, Buddleia Davidii, aus Asien ursprünglich, wie so viele von den invasiven Pflanzen. Und die haben wir jetzt auch im Garten und beim neuen Haus. Und da habe ich eben auch gleich gedacht, der muss weg. Also der tut ja nichts für unsere Insekten. Dann siehst du natürlich im Sommer da ganz viele Schmetterlinge und Fliegen, Schwebfliegen, Hummeln, Bienen. Und dann denkst du, Moment, aber die kommen doch alle hierher. Also die fressen von dem. Also tut der Baum doch was für die Insekten. Vielleicht kannst du das gleich nochmal erklären, warum der trotzdem ein bisschen schwierig ist. Und bei Regen ist mir dann aufgefallen, sind ganz viele Schnecken immer an dem Stamm bei uns jetzt hier. Also ganz kleine Schnecken, also die neue Generation, ältere Schnecken, wo ich dann denke, oh, ich mag Schnecken so gern. Die haben da auch ein Zuhause. Schnecken sind auch wichtig. Nichtsdestotrotz wird er jetzt demnächst gehen. Aber sag doch mal, warum ist jetzt der Schmetterlingsbaum zum Beispiel, obwohl die Insekten alle kommen, trotzdem nicht so ein toller Tipp für den Garten?
Also man kann ja jetzt, man muss ja auch unterscheiden, welche Insekten kommen da. Und es gibt natürlich, wenn man Bäume aus anderen Regionen hat, auch immer Insekten, die folgen. Und dann natürlich an einem Schmetterlingsbaum auch was zu fressen finden. Ja. Oder Schmetterlingsstrauch. So. Und die sind da und die haben wir dann. So. Das ist so. So kann man gar nicht mehr so richtig ausschließen. Den Schmetterlingsstrauch gibt es ja schon so lange, da hast du recht. Wer sitzt denn da jetzt eigentlich? Man müsste bestimmen, wer da ist. Ja, und wie gesagt, bestimmte Tiere sind immer da, weil es Generalisten sind. So. Und Generalisten haben eine größere Auswahl an Pflanzen, die für sie nützlich sind. Und dann gibt es eben Tiere, die sind ganz speziell auf bestimmte Pflanzen, also die Natternkopf. Biene. Man hört es schon, die braucht den Natternkopf. Ja? Davon lebt sie im Grunde genommen. Und der Schmetterlingsbaum zieht mehrere Arten an, die eben Generalisten sind, wie man das so schön nennt. Also ich habe keinen, aber ich hatte noch nie einen und aufgrund der Debatte darüber habe ich mir auch keinen zugelegt. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, der sieht gut aus. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ein Naturgarten kann auch eine Mischung sein zwischen Pflanzen, die man mag, an denen man sich erfreut, und man hat trotzdem eine andere, noch eine breitere Wildblumenlandschaft dahinter oder daneben oder sowas. Da kann man so einen Schmetterlingsbaum meiner Meinung nach auch stehen lassen. Aber wie gesagt, es gibt doch ganz viele Leute, die sagen, nee, gehört hier nicht her. Ist bloß was für ganz bestimmte Insekten und nicht für, sagen wir mal, die auf der roten Liste stehen, wo man dann sagt, dafür bräuchte man doch jetzt, sollte man doch jetzt den Platz nutzen. Ich weiß jetzt nicht, was du für Insekten an deinem Schmetterlingsbaum hast. Man könnte ja mal gucken, man könnte auch gucken, was sind das für Schnecken? Sind das eben Schnecken, die hier heimisch sind, sind das Schmetterlinge, die hier heimisch sind, oder sind das welche, die vielleicht auch schon rübergekommen sind aus Asien, aus anderen, also aus Südeuropa oder sowas? Dann, ja, also wie verteilt sich das? Sowas, ja. Ich habe manchmal, wenn ich so denke, oh, das ist jetzt eine Pflanze hier in meinem Garten, die kommt eigentlich von sonst woher, will ich eigentlich gar nicht haben, wer weiß, wo die wieder hergekommen ist. Ich muss sagen, ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich die rausreiße. Geht mir auch so. Also, ich denke, ist auch eine Pflanze, ja. Also, aber ich habe mich eben für was entschieden. Außer bei Goldrute. Also, Goldrute ist so stark invasiv, die habe ich auf einem leerstehenden Nachbargrundstück nebenan. Die kommt immer und immer wieder rüber und ja, verdrängt im Grunde genommen andere Sachen, die ich eingesät habe. Und ich mag sie nicht. Also,
Du,
wahrscheinlich, weil sie so invasiv ist, ja.
ich find das total gut, dass du gerade die Goldrute erwähnst, denn da scheiden sich ja die Geister. Also ich will jetzt nicht so tun, als gäbe es da eine heiße Debatte. Es gibt keine Debatte über die kanadische Goldrute.
Doch.
Also
Doch.
von der Ästhetik her. Im Spätaugust, September, wenn du durchs Land gehst und die ist überall, dann ist so, oh, ist das schön gelb und der blaue Himmel und die grünen Bäume, oh, ist das schön. Und mir ist neulich aber mal aufgefallen, also seit ich weiß, dass die gehört hier gar nicht her. Wir haben eine gewöhnliche Goldrute, die ist sowas von selten. Mir ist aufgefallen, dass da kein Insektenleben ist an der kanadischen Goldrute. Also diese Felder, die hier bei uns gibt es so ein Gebiet, wo gerade gebaut wird, und das ist komplett gelb gewesen, kommt total zu, ganz dicht an dicht. Da hat es nicht gesummt und gebrummt und nix. Das war ganz ungewöhnlich. Also wenn das jetzt irgendwie Bienenweide, das steckt schon im Namen drin, oder halt irgend so eine Insektenpflanze gewesen wäre, da wäre es total abgegangen. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich spüre das direkt, dass die fremd ist. Also weil unsere Insekten können mit der Pflanze nichts anfangen.
Ich glaube, es ist so, natürlich empfinden wir dieses Bild schön. Gelb, blau, passt gut, sieht gut aus. Ja? Wird uns vielleicht auch durch irgendwas vorgespielt, dass das ein tolles Bild ist. Ja? Wenn du aber erstmal das Wissen darüber hast, dass vielleicht eine Pflanze nicht so gut ist, dann denkst du, ach herrje, ja, schon wieder. Ganzes Feld voller dieser Pflanzen. Es ist ja nicht nur die Goldrute, es gibt auch andere Pflanzen, über die man das denken kann. Ja, so. Oder Mais. Schön, hier blüht ja der Mais. Ist so ganz typisch. Tolle Farbe. Kommt jetzt aus der Landwirtschaft, nicht unbedingt aus dem Gartenbereich. Passt wunderbar zum Himmel dazu. Toll. Ja, ist keine nützliche Pflanze im Grunde genommen. Also mein Verhältnis zu Schönheit ist jetzt eigentlich geprägt davon, ist es jetzt wichtig für meine Umwelt, für die Natur, die ich liebe, oder ist es eher eine Katastrophe für die Natur, die ich da gerade vor mir sehe? Und da kann ich dann eben eine Goldrute eigentlich als nicht schön empfinden. Also, nee, also, ja, und das ist natürlich, es hat was mit Wissen zu tun, glaube ich. Also wenn man jetzt weiß, das ist der Wert, sieht man es, glaube ich, anders. Da denkt man, ach herrje, kann ich jetzt nochmal auf dieses Feld neben mir zurückkommen? Das ist eigentlich Bauland. Früher war es mal ein Feld, jetzt ist es Bauland. Wunderschöne Bäume und ganz toll, Kräuterwiese und so weiter. Und jetzt ist es voller Goldrute und ich kann das nicht mehr erkennen, diese Schönheit, die ich da vorher entdeckt habe. Jetzt denke ich, ach herrje, was ist da bloß passiert?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass das Wissen, so wie du es jetzt auch gesagt hast, das ist nichts Elitäres. Also das schwingt manchmal so mit. Ja, du hast gut reden. Du gehörst ja zu den einigen wenigen, die dieses Wissen haben, aber nicht alle haben das. Und deswegen schaust du jetzt vielleicht auf uns herab. Und wir wissen das aber nicht mit der kanadischen Goldrute. Weil Wissen wird manchmal so behandelt, als weißt du, so um so Schichten in der Gesellschaft zu bilden. Und das ist aber, da geht es jetzt um mehr als um irgendwelche In-Groups und Out-Groups. Da geht es jetzt echt darum, dass Insekten die Lebensgrundlage für uns alle sind. Ich meine das jetzt ja auch überhaupt nicht spirituell oder so. Ich meine es jetzt auch rein wirtschaftlich. Ich habe mich mal belesen jetzt vor kurzem, also die amerikanische Wirtschaft profitiert von den Insekten in einem Wert von mehreren 10er Milliarden Dollar im Jahr. Einfach weil man kann es ja quantifizieren, was Insekten für uns tun. Und das sind jetzt nicht nur die Bienen, die mit ihren Stöcken durch die Gegend gefahren werden, damit die Mandelbäumchen in Kalifornien bestäuben oder so, sondern alle Insekten, die das freiwillig machen sozusagen und die man dazu nicht zwingen muss, die Insekten, die Totes im Boden zersetzen, weißt du, die unsere Wälder sauber halten, das ist so, also das ist die Basis quasi, das ist der Humus, auf dem unser Leben stattfindet, durch die Insekten. Und das sollte man nicht so behandeln, als wüssten das nur einige wenige. Das muss jeder wissen, finde ich. Und dann mit dem, meine Tirade ist gleich vorbei, und dann mit der Schönheit. Warum soll eigentlich nur die Goldrute schön sein oder irgendwelche Blumen? Wenn man sich Insekten genauer anschaut, sind die auch total hübsch, finde ich. Und ich finde auch so ein Mistkäfer ist hübsch. Also der Waldmistkäfer mit seiner schönen runden Form und dem blauen Schillern, oder?
Ja.
Ist doch total
Ja,
hübsch.
natürlich ist der hübsch, aber klar, man entdeckt ja eine Schönheit darin. Erstmal die Idee, was ist jetzt wirtschaftlich wichtig für uns Menschen? Ich finde, wenn man über Natur redet, muss man sich als Mensch vielleicht einfach mal eine Runde zurücknehmen. Der Wald ist also sauber, wenn das Aas nicht zu sehen ist. Ja. Nur mal so. Für
Ja.
mich ist der Wald sauber, wenn ich kein Plastik sehe. Wenn ich keine leeren Bierflaschen sehe, wenn ich, ja, also dann ist für mich der Wald sauber.
Ja, ich glaube, das ist so dieses unterschiedliche Verständnis von, was ist ein gutes Leben? Und für mich ist ein gutes Leben eben auch ein naturnahes Leben. Und naturnah, das ist da, wo ich immer wild sage, weißt du? Also, weil wild ist halt ohne den Menschen quasi, ohne dass wir es so in enge Bahnen
Ja,
geschoben haben.
dann können wir aber auch wieder über die Goldrute sprechen, wenn die sich wild ausbreitet. Was dann
Ja.
passiert? Ja, also für mich ist naturnah. Also zum Beispiel kannst du, gibt es in Deutschland so sogenannte Ursprungsgebiete. Gibt es eigentlich überall, aber jetzt gehen wir mal von denen in, wie wir unsere Karte, nennen wir es mal Naturkarte hier so sehen und die verschiedenen Ursprungsgebiete, da wird eben geguckt, welche Pflanzen sind dort Wildpflanzen, also nicht durch den Menschen eingesetzte, gezüchtete oder sonst was gemachte Pflanzen, ja, die eben einfach da sind, die da ihre Lebensgrundlage haben, die Pflanzen. So, weil da die Böden so und so sind, weil da die Wetterverhältnisse sind. Und dann gibt es Ursprungsgebiete. Die Pflanzen, die dort wachsen, das sind für mich Wildpflanzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Ursprungsgebiete wir haben. Also ich weiß, dass ich im ja, 4 oder 5 zu Hause bin, im Ursprungsgebiet 4 oder 5. Da können jetzt die Zuhörer mal rauskriegen, wo ich denn so wohne. Falls das am Anfang nicht gesagt wurde. Ja, also das ist für mich wild.
Also gibt es, kann ich jetzt nachgucken, wenn du sagst, du wohnst im Ursprungsgebiet 4 oder 5? Könnte ich mir eine Liste von Pflanzen ausdrucken, die in diesem Ursprungsgebiet heimisch sind? Und
Ja.
alles, was ich finde, was auf der Liste nicht drauf ist, würde ich dann halt in meinem Garten nicht haben wollen.
Kannst du so machen, ja.
Okay. Und verändert sich das alles mit dem Klimawandel?
Na, natürlich. Ja. Also es gibt dann einfach Pflanzen, die durch die Wärme besser gedeihen, die besser mit Trockenheit auskommen. Ja, das verändert sich.
Hm.
Das finde ich auch ganz normal. Also es gibt halt ja klimaresistentere Pflanzen, die dann zu uns kommen und sich ausbreiten. Ich halte das für wichtig, dass man solche Pflanzen auch in seinem Garten hat, aber es heißt eigentlich auch, dass dann damit auch Tiere mitkommen, die dann vielleicht bei uns eher vorher nicht heimisch waren. Und dass diese Tiere dann möglicherweise auch verdrängt worden sind, beziehungsweise dann eben gar nicht mehr da sind, weil es das Pflanzenangebot nicht mehr gibt.
Das ist es halt, ne? Also die Pflanzen-Insekt-Interaktion, die ist ja so, so wichtig. Und wenn bestimmte Pflanzen nicht mehr bei uns wachsen können, können auch die Spezialisten, die diese Pflanze brauchen, nicht mehr bei uns wachsen. Da ist der Natternkopf ja eigentlich ganz gut. Er mag es nämlich heiß und trocken. Der wird bleiben. Aber ja, andere ja nicht. Bevor wir enden, es gibt eine Sache, die möchte ich noch mal erwähnen. Da sind wir jetzt gar nicht drauf zu sprechen gekommen, aber das hattest du neulich mal nebenher gesagt. Es ist ja gar nicht so, dass ein Naturgarten einer ist, der keine Arbeit bedeutet. Ich finde, es ist noch mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass ein naturnaher Garten ja durchaus mit viel Arbeit verbunden sein kann, ne?
Also das ist zum Beispiel aber auch was, was mir sehr viel Spaß macht, weil das hat natürlich auch was mit Gärtnern zu tun. Gärtner mit den Stängeln, dass man die eben stehen lässt, ne? Dass man einfach guckt, okay, wann ist was dran? Und dann kann man da auch, wer Freude daran hat, sich mit Gärtnern zu beschäftigen, kann man da auch was tun und die Hände machen was. Und dann Arbeit ist natürlich zu gucken, wenn ich Beete anlege, wenn ich mir eine Blühwiese anlege, wie mache ich das eigentlich? Und wenn ich das nicht gründlich mache, dann habe ich Pech. Ja, also eine Blühwiese zum Beispiel ich dann meinen Rasen in eine Blüse verwandeln will, dann muss ich die Grasnarbe schon abtragen. Und das ist Arbeit. Und dann muss ich den Boden abmagern mit Sand oder so. Ja, das ist ja nicht leicht. Und das ist schon ordentliches Gärtnern. Also, ja. Mir macht es Spaß, mir macht das Freude. Einen Teich ausheben. Also einen Teich habe ich im letzten Frühling angelegt. Selbstständig. Ich habe ein Grundstück, da passt kein Bagger drauf. Also musste ich den mit der Hand ausheben. Ich habe mir vorgenommen, ich mache jeden Tag mindestens 10 Schippen. Und irgendwann, naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, habe ich meinen Teich ausgehoben mit meinen verschiedenen, mit den verschiedenen Uferzonen, also Uferzone, Tiefenzone und so weiter. Ja, und jetzt ist er da und es hat den Garten total belebt und ich freue mich über die Arbeit, die ich da gemacht habe und was da entstanden ist. Und das ist total schön. Und die Vögel, die im Teich Wasser trinken, am Teich Wasser trinken, Insekten, die auf den Blättern rum krabbeln und dort Wasser zu sich nehmen. Es ist ein wunderbares Biotop. Ich habe übrigens keine Fische reingesetzt, weil ich Insekten habe. So, da ist es auch, aber Arbeit ist auch, sich darüber zu informieren, wie mache ich es denn eigentlich? Ja, und was mache ich dann eben nicht? Und das weiß man ja nicht irgendwo. Und weil du vorhin sagtest, elitär, wir wissen es heute verfügbar übers Internet, über verschiedene Videokanäle. Und so kann man auch leicht an Wissen kommen über Dinge, die man machen möchte. Also gerade wie man einen Teich baut, ja. Weil es keine dicken Wälzer zu lesen, ist natürlich gut, wenn man immer mal was nachschauen kann, aber es gibt auch viel Hilfe durch andere Sachen. Also mir hat es geholfen, für dicke Bücher hatte ich im Frühjahr keine Zeit, weil ich ja meine Schippen ausnehmen wollte. Ich habe das natürlich auch gemacht, ich habe mich dann doch belesen und sowas, aber es geht auch ohne.
Ach,
Kein
schön.
Elixier.
Ich sitze total gern in der Natur mit dem Fernglas und gucke einfach, was ich so sehe. Und es ist mir mal, also es ist mir schon häufig passiert, dass ich dann in der Ferne gar nicht so richtig gesehen habe, weil war halt gerade kein Vogel unterwegs oder so. Aber man kann das Fernglas ja auch benutzen, um in der relativen Nähe noch mehr zu sehen. Und das ist auch toll. Also das stelle ich mir bei dir am Teich jetzt gerade so vor, da zu sitzen und zu schauen, ganz in Ruhe, was ist denn da heute so los?
Das ist auch, und du entdeckst da so viele kleine Leute. Und
Toll.
oder mein kleiner Igel, der da hinten rumspringt, ja, das ist auch schön. Also, was heißt rumspringt? Also, ein kleiner Igel springt ja nicht, aber ich habe ihn da auch schon gesehen. Und das ist für mich auch der totale Ausgleich, ja. Ich arbeite an einer Schule, habe andere kleine Leute um mich und wenn ich dann nach Hause komme und gucke mal eine halbe Stunde an meinen Teich, in meinen Teich, freue mich, dass alles funktioniert hat, was ich da im Frühling eingepflanzt habe. Oder eben auch einfach mal nur gucke, wie die Vögel zum Trinken heranfliegen. Muss man auch Abstand nehmen. Also Abstand, man muss das da lassen können. Nur mal zum Gucken hingehen und dann sich dann auch so aufhalten, dass man die Lebenswelt, die man dort aufgebaut hat, nicht stört. Sonst kommen sie auch nicht. Und
Ja, na klar. Ja,
ist
oft.
ein bisschen Gast.
Wie bitte?
Man ist ein wenig Gast.
Ja, das ist ein ganz tolles Gefühl, oder? Zu sehen, dass du da etwas erschaffen hast, was für die kleinen Leute dann wirklich das neue Zuhause ist. Du bist
Genau.
Gast.
Und mein Teich ist auch so gelegen, dass ich ihn. Es ist kein Terrassenteich, es ist kein Zierteich, wo ich dann abends schön sitzen kann oder so. Er ist in einer Ecke des Gartens, wo nicht so viel los ist, also wo ich nicht bin. Also ich bin, mein Sitzplatz ist an anderer Stelle, meine Terrasse. Also es ist ein beruhigter Bereich, der für die Tierwelt geschaffen worden ist.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gern dort, wo du ihn jetzt gerade hörst. Und du kannst ihn tatsächlich auch rezensieren. Bei der Apple Podcast App und bei Spotify ist das möglich. Und tu das gern, denn das hilft anderen Leuten, den Podcast zu finden. Und dann wächst die Gemeinschaft von aquarellbegeisterten, naturliebenden Menschen noch mehr. Schau auch gern mal in den Naturliebe-Club Wildlife Aquarell. Vielleicht ist es ja was für dich. Vielleicht möchtest du gern dazustoßen und auch regelmäßig Fotos von den Naturbeobachtungen der anderen sehen, selbst Inspiration dadurch bekommen und einfach in der täglichen Gewissheit leben, dass du nicht allein bist mit deiner Begeisterung für Tiere und Pflanzen und für die Aquarellmalerei. Lieben Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und vielleicht sehen wir uns auch bei den wilden Winzlingen ab dem 1. Oktober. Bis dahin, deine Antje. Musik